SWR 2 Forum.
Raus aus dem Funkloch. Wie schafft Deutschland den digitalen Wandel? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Er ist rasend schnell, kann ungeheure Mengen an Daten übertragen und gilt als Basis der digitalen Welt von morgen. Der neue Mobilfunkstandard 5G soll schon bald all die großen Versprechen des Internetzeitalters möglich machen. Von der vernetzten Fabrik über das selbstfahrende Auto bis hin zum Roboter im Operationssaal. Doch der Plan der Großen Koalition, Deutschland zum Leitmarkt für 5G zu machen, droht zu scheitern. Denn Staat und Mobilfunkbetreiber konnten sich bisher nicht auf die Regeln einigen, nach denen das 5G-Netz aufgebaut werden soll. Es wäre das nächste Versprechen, das die Politik nicht einlösen kann, denn auch beim LTE-Handynetz oder bei Breitbandanschlüssen ist Deutschland von einer flächendeckenden Versorgung weit entfernt. Warum tun wir uns mit dem Ausbau der digitalen Infrastruktur so schwer? Was muss passieren, damit Deutschland seinen Ruf als Funklochrepublik verliert? Und wie lässt sich verhindern, dass ländliche Regionen in der digitalen Welt abgehängt werden? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Nick Kriegeskotte. Er arbeitet beim Digitalverband Bitkom und leitet dort den Bereich Telekommunikationspolitik. Mit Susanne Blom, Referentin Digitales und Medien beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Und mit Carsten Knob, Chefredakteur Digitale Produkte bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herr Knob, die deutsche digitale Infrastruktur ist der Berliner Flughafen des Internets. So hat es der Netzexperte Sascha Lobo vor kurzem formuliert. Steht es um den Digitalstandort Deutschland tatsächlich so schlecht?
Ja, steht es. Man muss wirklich sagen, es ist eine einzige Enttäuschung, was wir da in Deutschland bis jetzt auf die Reihe bekommen haben, reicht von vorne bis hinten nicht aus und misst sich auch wirklich nicht an unseren Ansprüchen. Es gibt dazu auch Studien. Also in Deutschland liegt bei der LTE-Netzabdeckung, also wenn man so will, dem Vorläufer dessen, worüber wir jetzt im Moment diskutieren, also den LTE-Mobilfunknetzen, laut einer Erhebung des Kartellamts nur auf Platz 26 der 31 Länder des europäischen Wirtschaftsraums. Und trotzdem zahlen wir vergleichsweise viel Geld für diese Tarife, die diesen LTE-Angeboten zugrunde liegen. Und das kann so nicht weitergehen für ein Land mit einem Anspruch, wie Deutschland es an sich hat.
Frau Blom, selbst Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier telefoniert im Auto nicht mehr mit Ministerkollegen aus dem Ausland, weil es ihm peinlich ist, wenn er während des Gesprächs immer wieder aus der Leitung fliegt. Trägt Deutschland seinen Spitznamen Funklochrepublik zurecht?
Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aus Verbrauchersicht ist es natürlich doppelt ärgerlich. Funklöcher, schlechte Netzabdeckung und im LTE-Bereich schlechte Marktdurchdringung sind natürlich für Kunden schlecht, die eben nicht nur in der Stadt telefonieren wollen, sondern auch auf dem Land. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass der Minister da vor zurückschreckt.
Herr Kriegeskotte, ob bei der Versorgung mit Glasfaseranschlüssen oder beim Handynetz 4G, auch bekannt als LTE, wir haben es schon gehört, immer gleicht die Deutschlandkarte einem Flickenteppich mit vielen weißen Flecken. Vor allem in der Provinz sind Millionen Deutsche abgehängt vom schnellen Internet. Ist Deutschland ein digitales Entwicklungsland?
Richtig ist sicherlich, dass wir die Infrastruktur noch weiter entwickeln müssen, rangehen müssen, Funklöcher zu schließen, den Glasfaserausbau weiter vorantreiben müssen. Und dafür ist es jetzt Zeit, eine Gesamtstrategie zu entwickeln, statt immer wieder neue Flickschusterei zu betreiben.
Jetzt steht die nächste, die fünfte Generation des Mobilfunks in den Startlöchern. Auf 4G folgt 5G, ein enormer Sprung. Fachleute sehen in dem neuen Standard die Schlüsseltechnik der Digitalisierung, ja das zukünftige Rückgrat unserer Industrie. Herr Knob, was macht 5G so revolutionär?
5G hat vor allen Dingen den Vorteil, dass man auf die jeweilige Reaktion eines angefunkten Computers nicht mehr lange warten muss. Sie müssen, wenn Sie an die großen Vorteile von 5G denken und verstehen wollen, warum das so unglaublich wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland, weggehen vom Telefonieren von Menschen untereinander. Also diese Vorstellung muss man jetzt erstmal aus seinem Kopf streichen. Darum geht es nicht. Es geht eben auch nicht darum, dass Sie und ich sich jetzt eine E-Mail schicken oder in einem Chatprogramm sich miteinander unterhalten oder auch nur im Internet surfen. Alles soweit so gut, ganz nett. Aber der eigentliche Clou von 5G ist, dass sich Maschinen untereinander die vernetzt sind, die sich über Netze miteinander austauschen, im Internet der Dinge, ja, das sind Dinge, die ins Netz wandern, dass die untereinander nicht mehr lange warten müssen, bis sie eine Antwort von ihrem Gegenüber bekommen. Und das macht dann plötzlich Echtzeitanwendungen möglich, die man zum Beispiel fürs autonome Fahren braucht oder für ganz moderne Produktionen in Fabriken. Und wenn man jetzt unterstellt, dass das unsere große Chance ist in Deutschland, dass wir jetzt, nachdem wir das Internet mit den Endkunden, also das, was Amazon und so macht, nachdem wir da nicht die richtigen Ideen hatten, dass das jetzt zündet, was Maschinen untereinander machen, dann erfährt man erst, warum das für Deutschland von so großer Bedeutung ist.
Herr Kriegeskotte, vor allem Unternehmen versprechen sich ja viel von 5G.
5G ist tatsächlich im Kern erstmal eine Technologie, die spannend ist für die industrielle Vernetzung, für das Internet der Dinge, also Steuerung von Robotern, aber auch für große Sensornetzwerke, um Zustände zu erfassen, beispielsweise vielleicht Hochwasser, wo ich also einen Sensor fest verbaue, oder im Bereich von Parken, der eine sehr lange Batterielaufzeit hat. Auch das ist mit 5G möglich, und hinzu kommen dann eben sehr hohe Bandbreiten, die auch möglich wären. Also diese drei Komponenten: Echtzeitsteuerung, hohe Bandbreiten, lange Laufzeiten, das sind sozusagen die Kernfeatures von 5G, die für viele Anwendungen spannend sind. Auch wenn die nicht gleichzeitig funktionieren, kann man damit eben ganz, ganz viele verschiedene Anforderungen, die man hat an Vernetzung, abdecken. Von daher ist wichtig, dass wir jetzt auch da die Prioritäten beim Ausbau da setzen, wo die ersten Anwendungen sichtbar sind. Und da ist der Industriebereich sicherlich ganz vorne dabei.
Frau Blob, und welche Vorteile hat es dann für mich als privaten Nutzer?
Es ist so geplant, dass ungefähr gegen 2020 die ersten Endgeräte auf den Markt kommen. Man wird wahrscheinlich in allererster Linie erstmal mit medialen Anwendungen für den einzelnen Verbraucher zu tun haben. Das heißt, höhere Datenraten machen dann eben Livestreaming von 3D-Videos oder HD-Videos möglich. Aber natürlich auch im Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality wird es für den einzelnen Verbraucher interessant. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wie zum Beispiel die Telemedizin bzw. Notfallversorgung auf dem Land, könnte ich mir da vorstellen, wo dann eben Patientendaten in Echtzeit übertragen werden können. Und eben da wird es sicherlich wichtig, dass es nicht nur eine schnelle Übertragung von Daten, also in Echtzeit, gibt, sondern eben auch eine garantierte Antwortzeit, dass eben Daten sozusagen nicht verschluckt werden auf dem Weg. Von daher auch für den Verbraucher, für den Einzelnen, ist 5G in Zukunft wichtig.
Und ist die Zeit der Funklöcher mit 5G vorbei?
Ich denke nicht. Schön wäre es. Ich würde mir das hoffen, dass wir letztendlich irgendwann mal dahin kommen, ein flächendeckendes 5G-Netz zu haben. Weil die Frage ist ja auch, wo wollen wir hin mit 5G, wenn 5G die Zukunftstechnologie sein soll und eben gerade angesprochen für die Industrie so wichtig ist? Wie machen wir das, wenn das nicht flächendeckend ist? Das ist die große Frage.
Um vielleicht direkt darauf zu antworten, wir sprechen über 5G als die Zukunftstechnologie, auch absolut richtig, heißt aber nicht, dass LTE jetzt das alte Eisen von gestern ist. Also LTE 4G bleibt auch bei 5G ein ganz, ganz wichtiger Standard, der auch zukünftig noch weiterentwickelt wird. 5G inkorporiert auch diese älteren Standards in die Technologie. Also LTE ist damit auch ein Stück weit die Grundvoraussetzung auch für 5G. Und sicherlich muss man die 5G-Diskussion abkoppeln von der Frage, wie wir Funklöcher schließen. Das eine hat mit dem anderen nicht unmittelbar was zu tun.
Interessant an der Stelle vielleicht noch der Punkt, dass laut Freenet, also einem dieser Telekommunikationsanbieter, 60-70% der deutschen Mobilfunkkunden immer noch gar keinen LTE-Vertrag haben, weil die ihnen nämlich zu teuer sind.
Also 4G.
Genau. Also da ist noch in der Tat Raum für Wachstum nach oben, und zwar kräftig.
Dieses Frühjahr sollen die Frequenzen für 5G versteigert werden. Zuständig für die Vergabe ist die Bundesnetzagentur. Sie bestimmt die Regeln, an die sich die Netzbetreiber dann halten müssen. Eine davon lautet, in den nächsten 4 Jahren bis Ende 2022 sollen 98% aller Haushalte in jedem Bundesland mit schnellem Internet erreicht werden. Das heißt, eine Datenrate von mindestens 100 Megabit pro Sekunde. Ist das realistisch?
Da muss man, glaube ich, kurz mal unterscheiden zwischen der 4G- und 5G-Diskussion, denn die Auflagen der Bundesnetzagentur beinhalten eben nicht nur Auflagen für 5G, sondern eben auch für 4G. Und das ist nämlich dieser, was Sie gerade angesprochen haben, 98% der Haushalte in jedem Bundesland, also nicht Haushalte des Bundes. Das macht nochmal einen Unterschied, wenn man sozusagen in jedem Land jetzt 98% ausbauen muss. Natürlich bleiben immer noch 2% übrig, was so ungefähr 10-20% der Fläche sind, beziehungsweise 1,6 Millionen Haushalte. Das heißt, da ist immer noch Raum nach oben und Leute, die eben außen vor bleiben. Aber nur nochmal sozusagen zur Klarstellung, das ist einmal, gibt es Auflagen eben für 4G und Auflagen für 5G. Und jetzt diese 100 Mbit sind dann abgekoppelt, sage ich mal, von den 5G-Auflagen.
Das hat übrigens einen technischen Hintergrund, wenn ich das ergänzen darf. Die Frequenzen, die da jetzt versteigert werden, die sind schlicht und einfach untauglich, um im Rahmen des 5G-Standards eine flächendeckende Versorgung herzustellen. Also dafür ist dieses Frequenzband nicht geeignet. Es funktioniert diese 98% Abdeckung. Dafür braucht man die LTE-Frequenzen. Im Moment gibt es dafür gar keinen anderen technischen Weg.
Um es vielleicht auch zu ergänzen, also Frequenzen an sich sind technologieneutral. Ob man da LTE oder 5G drauf macht, ist den Frequenzen erstmal egal. Und wir haben in der Tat auch aus der Vergangenheit schon ziemlich hohe Auflagen für eine LTE-Abdeckung. 98% der Haushalte müssen da schon bis Ende diesen Jahres abgedeckt sein. Zusätzlich alle Autobahnen und ICE-Fernverkehrswege. Also die Versorgung wird sich im Laufe dieses Jahres noch massiv verbessern und die Auflage dann auch erfüllt werden.
Gleichwohl ist das Flächenspektrum, was da in einigen Jahren erst frei wird, sehr viel besser geeignet für eine flächendeckende 5G-Versorgung als das, was jetzt versteigert wird. Das ist schon auch so.
Also die Frequenzen mit langer Reichweite, die werden erst ab 2025 wieder verfügbar sein.
Genau.
Ja, die sind aktuell bei denen verfügbar, die sie in der Vergangenheit auch erst vor 2-3 Jahren ersteigert haben, insbesondere die 700 Megahertz Frequenzen. Aber um vielleicht nochmal diese unterschiedlichen Frequenzbänder ein Stück weit einzuordnen und was auch die Schwierigkeit eben, was gerade angesprochen wurde, ist mit den aktuell zur Vergabe anstehenden Frequenzen, ist, dass die so eine Reichweite unter realistischen Bedingungen von vielleicht 1 Kilometer haben. Also damit eine Flächendeckung zu erzielen, ist ökonomisch und auch technisch unrealistisch. Dafür braucht es dann eben die niedrigeren Frequenzbänder. Und ein Stück der Problematik ist sicherlich, dass jetzt im politischen Verfahren versucht wurde, durch die Vergabe dieser eigentlich für eine Flächenversorgung ungeeigneten Frequenzen alle Probleme, die man im Bereich Mobilfunkversorgung und Funklöchern hat, zu lösen.
Aber Frau Blom, trotzdem sollen 98% der Haushalte abgedeckt werden mit diesen Frequenzen mit geringer Reichweite. Wie ist das dann? Müssen dann nicht zahlreiche neue Sendemasten gebaut werden?
Da muss ich noch mal kurz einhaken, weil mit welchen Frequenzbändern die letztendlich ausgebaut werden oder ob da überhaupt ausgebaut werden muss, das ist noch mal wiederum was anderes. Wir hatten ja gerade schon mal das Thema, dass sozusagen die Frequenzen, die jetzt bereits vergeben sind, technologieneutral vergeben sind. Das heißt, manche haben 3G, andere 4G und da kann man natürlich reframe, so nennt man das, und 5G raufsetzen, sage ich mal jetzt so ganz untechnisch. Von daher hat es erstmal nichts mit der Reichweite zu tun, sondern das ist dann sozusagen die Technologie, worauf die läuft. Diese 98% bezieht sich, wie vorhin schon gesagt, auf die 100 Mbit, was dem 4G-Standard in dem Sinne entspricht und halt für den Otto-Normalverbraucher heutzutage fürs Telefonieren und im Internet surfen theoretisch ausreichen würde. Aber selbst da, wie gesagt, gibt es zwar eine gute Netzabdeckung einerseits im 4G-Bereich, wenn man mal die 1,6 Millionen Haushalte außen vor lässt, was natürlich aus unserer Sicht so nicht geht und kritisch zu betrachten ist. Aber wie Sie vorhin schon angesprochen haben, ist die Marktdurchdringung in 4G einfach nicht gegeben. Die Verträge sind teuer, deswegen haben die Verbraucher heutzutage hauptsächlich 3G-Verträge. Und das wird in Zukunft eben, wenn diese Frequenzen reframed werden zu 4G, schwierig werden. Weil was passiert dann mit der Netzabdeckung und mit den 3G-Verträgen?
Genau, und so langsam kommen wir zu des Pudels Kern und es wird auch wieder etwas weniger technisch, weil so richtig sexy für uns Journalisten ist dieses Thema Versteigerung ja vor allen Dingen deshalb, weil es da richtig Streit drum gibt, weil die drei etablierten Anbieter, also Telekom, Vodafone und O2, also Telefonica ist da der Mutterkonzern, ja überhaupt nicht einverstanden sind mit dem, wie die Bundesnetzagentur diese Versteigerung mit Bedingungen versehen hat. Und in interessanterweise deren Wettbewerber, also zum Beispiel 1&1, die finden es auch überhaupt nicht gut und eigentlich ist niemand zufrieden und es gibt einen wirklich richtig großen, fetten Streit um die Bedingungen, die dieser Versteigerung zugrunde liegen, was wiederum damit zu tun hat, ob diese drei Großen, die bis jetzt halt nicht in der Lage waren, mehr Deutsche ins LTE-Netz zu holen, verpflichtet werden sollen, Wettbewerber wie zum Beispiel 1&1 mit, wenn man dann so möchte, konkurrierenden Mobilfunkangeboten auf die Netze, die sie selber bauen, draufzuschalten. Und wie das ausgeht, das wird richtig spannend, auch für den deutschen Verbraucher.
Ja, Sie sprechen vom sogenannten Roaming, das da in der Diskussion ist. Sie haben die drei großen Netzbetreiber angesprochen, die teilen den Markt unter sich auf. Ökonomen sprechen da von einem engen Oligopol. Fehlt es bei uns in Deutschland an Wettbewerb?
Ja, ganz klar, würde ich sagen. Und ich meine, wenn man mal zurückgeht zu 3G UMTS, da gab es eben noch die Verpflichtung an diejenigen, die die Frequenzen ersteigern, sogenannte Drittanbieter oder Diensteanbieter eben auf die Netze zu lassen.
Da wurden die Lizenzen im Jahr 2000 versteigert.
Genau. Das heißt, da gab es diese Verpflichtung noch und da haben wir tatsächlich guten Wettbewerb. Für 4G gab es das nicht. Das heißt, im 4G-Bereich haben wir eigentlich nur die drei großen Netzbetreiber. Da sind die Verträge eben teuer. Und für 5G wird es das in Zukunft leider auch nicht geben. Das heißt, der Wettbewerb wird so wahrscheinlich noch weiter konsolidiert. Schwierig.
Ja, wir haben ja drei Netzbetreiber in Deutschland und wir haben auch in Deutschland einen sehr lebendigen Wettbewerb mit den sogenannten Diensteanbietern, also den Mobilfunkanbietern ohne eigenes Netz. Die haben einen Marktanteil von immerhin knapp 0,25%. Das ist also der größte Anteil im europäischen Vergleich, dass wir tatsächlich viele Anbieter haben, die um Kunden konkurrieren. Und wir haben auch neben den Auflagen aus der Diensteanbieterverpflichtung durchaus auch Verträge, die die Netzbetreiber mit diesen Diensteanbietern geschlossen haben. Also ein Verhandlungserfolg auch zwischen denen, die auch auf die Netzbetreiber durchaus attraktiv sind, weil sie viele Kunden auf die Netze bringen. Also da gibt es auch durchaus einen lebendigen Wettbewerb, Verhandlungen zwischen allen Beteiligten. Und jetzt in dem aktuellen Verfahren ist eben halt ein Punkt, der umstritten ist, wie man das zukünftig regelt. Gibt es so eine harte Verpflichtung für die Netzbetreiber, diese Diensteanbieter auf ihr Netz zu lassen? Gestaltet man das eher rein marktwirtschaftlich oder die Zwischenlösung eben, die Bundesnetzagentur jetzt vorgesehen hat, mit einem verbindlichen Verhandlungsgebot zu diskriminierungsfreien Konditionen, wo die Bundesnetzagentur dann eine Schiedsrichterrolle einnehmen soll. Aber das als ein neues Instrumentarium ist eben, was die genauen Konditionen angeht, schwierig absehbar und das damit auch eine Grundlage eben für die aktuelle anhängigen Klagen von allen Seiten.
Das heißt, Sie sind gegen eine Pflicht zum Roaming?
Eine Pflicht zum Roaming ist aus unserer Sicht schwierig. Uns geht es primär darum, dass den Netzbetreibern die Möglichkeit gegeben wird, in ihre Netze zu investieren. Denn das muss ja das große Ziel sein, dass eben die Investitionen in die Netze auch fließen, um die Funklöcher zu schließen.
Und was mich betrifft, wäre ich bis zur 4G-Versteigerung derselben Meinung wie der Bitkom gewesen. Nur ist das Ergebnis dessen, was da passiert ist, also wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, wo die ganzen Defizite sind im Rahmen dieser 4G-Bedingungen, die da definiert worden sind, ist das Ergebnis so schlecht, dass ich eben doch inzwischen sehr, sehr skeptisch geworden bin, dass man da so weiter verfahren kann wie damals, um Deutschland endlich mal nach vorne zu bringen in dem Punkt.
Die Auktion, die hat ja Finanzminister Eichel auf einen Schlag 100 Milliarden D-Mark in die Kasse gespült.
Das stimmt. Die Gewinne, die damals gemacht wurden, waren horrend. Bei 3G, bei 4G hat man dann gemerkt, okay, die Auktionskosten haben dann doch das Mögliche überschritten. Das wird diesmal nicht so sein, würde ich jetzt mal prognostizieren. Auch bei 4G lag es, glaube ich, bei 5 Milliarden. Also, dass damals es so unglaublich teuer versteigert wurde, nimmt natürlich auch wieder Investitionskapital den Netzbetreibern. Und genau das wollen wir ja, dass Kapital verfügbar ist, um die Netze auszubauen. Das heißt, schön wäre eigentlich, ne, könnte man ja mal drüber nachdenken, so eine Versteigerung ohne Kosten, oder?
Ich glaube, da sind wir uns, was das Ziel angeht, glaube ich, durchaus einig, dass der Euro besser in den Netzausbau investiert ist als in Frequenzen. da, glaube ich, besteht dann hier wenig Dissens. Ist in der Tat so, dass in Deutschland jedenfalls sehr hohe Summen für Frequenzen ausgegeben wurden in der Vergangenheit, 60 Milliarden Euro in Summe, und das auch Geld ist, was dann eben für den Netzausbau gefehlt hat. Hat ja auch sogar einige Marktteilnehmer ja die Existenz gekostet, sind einige Mobilfunkanbieter, die damals mitgesteigert haben, ja auch ausgeschieden, sodass das sicherlich ein Punkt ist, wo man in Zukunft drüber nachdenken muss, wie man eben die Frequenzen so vergibt, dass Geld im Markt bleibt, um es in den Netzausbau zu stecken.
Herr Knob, droht uns da die Gefahr, dass wir die Fehler bei 5G wiederholen, die wir auch schon bei der Versteigerung der UMTS-Lizenzen gemacht haben?
Ja, es ist so furchtbar kompliziert, weil diese Versteigerung, ne, also UMTS ist ja 3G und dann hatte man bei 4G wieder eine andere Idee und versucht jetzt bei 5G auch wieder das Beste daraus zu machen. Mir reicht diese Definition dessen, wie Wettbewerb erreicht werden soll, eben durch dieses Verhandlungsgebot zwischen den großen Dreien, zwischen den Telekoms, Vodafones und O2s dieser Welt auf der einen Seite und den 1&1 und Freenets auf der anderen Seite, mit dem Schiedsrichter dazwischen tatsächlich auch noch nicht aus eigentlich. Es ist zu schwammig. Ich kann verstehen, dass die Wettbewerber, die da versuchen wollen, mehr Preisschwung in diesen Markt reinzubringen, damit nicht zufrieden sind. Und ich kann auch der Argumentation der Großen, dass ihnen dann nicht mehr genug Geld für den Netzausbau zur Verfügung steht, nur zum Teil folgen. Also intellektuell verstehe ich das natürlich schon. Allerdings würden diese Wettbewerber, die dann draufspringen auf die Netze der anderen, zum einen in den Städten ja auch selber Netze bauen und ansonsten gar nicht wenig Geld dafür bezahlen, dass sie auf den Netzen mittransportiert werden könnten. Und ja, also ich hätte mir gewünscht, tatsächlich die Bundesnetzagentur wäre noch ein kleines bisschen weiter gegangen. Wovor ich jetzt Sorge habe, und das beantwortet Ihre Frage dann wahrscheinlich noch etwas besser, dass wir uns jetzt durch lange Rechtsstreitigkeiten noch weiter in Verzögerungsschleifen begeben, die sich dieses Land noch weniger leisten kann als alles andere, was wir hier befürchten und besprechen.
Weil
wirklich eine vertrackte Situation.
Ja, weil die Netzbetreiber eben Klage eingereicht haben gegen die Auflagen,
genau,
der Bundesnetzagentur.
Sie klagen reihum, alle.
Ja, ja. Frau Blum, schauen wir mal ins Ausland. In anderen Ländern, da geht der Ausbau digitaler Kommunikation scheinbar schneller voran. Was machen die besser?
Sowas ist mal schwierig zu vergleichen, weil natürlich andere Länder, andere Voraussetzungen, wie gerade schon angesprochen wurde, ist es nun mal so, dass erstens die Kosten relativ hoch waren in vergangenen Jahren. Was wir aber als Verbraucherverband eben beklagen, ist, wie gerade auch schon angesprochen, die fehlende Diensteanbieterverpflichtung, also eben das Dritte auf das Netz gelassen werden, die natürlich dafür, dass sie da das Netz mitnutzen können, auch bezahlen. Ne? Das ist passiert nicht umsonst, muss man auch mal sagen. Und das, wie vorhin auch schon angesprochen wurde, National Roaming, also der flexible Netzwechsel im Inland, auch nicht verpflichtend vorgeschrieben wurde, weil man muss es sich immer vor Augen halten. Ich meine, es ist ja schon irgendwie eine Luxussituation, wenn man drei parallele Netze hat, die ausgebaut werden. Für einen Wettbewerb ist das ganz gut. Allerdings ist es eine Luxussituation. Und gerade wenn wir wieder zurück zur 5G-Diskussion kommen und fragen, okay, wollen wir denn flächendeckend ausbauen? Beziehungsweise müssen wir nicht eigentlich flächendeckend ausbauen? Da wird es natürlich dann wieder interessant, wenn man sagt, okay, es gibt bestimmte Regionen im ländlichen Bereich, da geht es über den wettbewerblichen Ausbau so nicht. Könnte man denn da nicht tatsächlich einfach die Netze gemeinschaftlich ausbauen und eben so erstens Ressourcen schonen, Geld sparen und dann eben ein gemeinschaftliches Netz aufbauen? Also die Frage ist jetzt, okay, wir haben die Vorgaben der Bundesnetzagentur, die finden alle irgendwie nicht so toll. Deswegen wird geklagt. Wir wissen nicht, wie geht's jetzt weiter. Aber gerade deswegen muss man sich auch mal neue Gedanken machen. Wie geht's dann weiter? Was könnten dann Modelle sein, um eben flächendeckend letztendlich 5G auszubauen, wenn es eben teuer ist und sagen, die Reichweite nicht so weit ist und der flächendeckende Ausbau gar nicht so leicht zu stemmen ist? Und das sind Fragen, die wir uns eben jetzt stellen müssen.
Sie haben gerade die Frage gestellt, brauchen wir denn überhaupt flächendeckendes 5G? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die hat vor kurzem für Aufsehen gesorgt mit dem Satz, man brauche 5G, Zitat, gar nicht an jeder Milchkanne. Herr Krigiskotte, hat sie recht?
Es braucht auch sicherlich jeder Bauernhof eine Anbindung ans Internet. Wie die im Einzelnen technologisch realisiert wird, ist eine andere Frage. Und ein Füllstand von der Milchkanne, das kann man auch über unterschiedliche Technologien mit einem einfachen Sensor relativ einfach abdecken. Von daher müssen wir differenziert uns die Sache angucken. 5G in einem niedrigfrequenten Bereich bei 700, 800 Megahertz. Wenn da auch schon mal LTE ausgebaut wird, dann da nachher ein Upgrade drauf zu machen, das wird sich darstellen lassen. Also wichtig ist tatsächlich erstmal, wenn man die Diskussion sich anguckt und sich über Funklöcher ärgert, darüber zu diskutieren, wie man diese Funklöcher schließt. Und da ist eben ein Anknüpfungspunkt, der gerade auch genannt wurde, zu gucken, wo kann man Infrastruktur sinnvoll sich teilen. Reicht es, wenn einer einen Mobilfunkmasten baut, den alle drei Netzbetreiber nutzen? Das passiert auch heute häufig schon. Es gibt jetzt erste Ansätze in Bayern, auch ähnlich wie beim Breitband, wo es ja auch einen Fördertopf gibt für solche Gebiete, die sich privatwirtschaftlich nicht ausbauen lassen. Also über Förderansätze im Bereich Mobilfunk nachzudenken, da sammelt man jetzt erste Erfahrungen. Das sind einige Komponenten, die man bei einer Gesamtstrategie, die wir im Bereich Mobilfunk dann jetzt angehen sollten, berücksichtigen muss.
Also mir ist eins wichtig. Dieser Milchkannenvergleich ist Quatsch, weil die Frau Karliczek dabei nicht an Smart Farming gedacht hat. Also wenn man den Bauer jetzt als Synonym nimmt für besonders rückständige Leute, die halt immer noch die alten Milchkannen von früher durch die Gegend tragen, sollte sie sich mal mit der Agrarministerin unterhalten, wie die Situation da inzwischen wirklich aussieht. Und ein modern geführter Agrarbetrieb ist inzwischen ein Hightech-Unternehmen, das ja auch gar nicht mal unbedingt irgendwo JWD auf dem Land jetzt wirklich weit, weit weg von jeglichem Ballungszentrum liegen muss, sondern in Deutschland ist es ja zum Glück so, dass auch Frankfurt zum Beispiel von Bauernhöfen umgeben ist. Also das mit dieser Milchkanne müssen wir einfach streichen, weil das führt schon wieder auf den völlig falschen Weg. Wir müssen es schaffen, diesen Echtzeitmobilfunk, also 5G, den Echtzeitmobilfunk dahin zu bringen, wo wir ihn am dringendsten brauchen. Für Anwendungen in der Industrie und im Internet der Dinge, weil dafür ist er optimal. Das muss in einer ersten Welle so schnell und so gut wie möglich gelingen. Ich habe LTE auf meinem Handy und das ist jetzt erstmal good enough. Aber unsere weltmarktführenden Mittelständler, ja, und unsere Hightech-Fabriken und übrigens auch unsere Hightech-Bauernhöfe, die brauchen das. Und das muss uns gelingen, dass wir darauf nicht mehr so lange warten müssen, um im Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben und mit diesem Internet der Dinge ganz neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um endlich mal auch in Größen im Netz ranwachsen zu können, die dann in dieser Welt den Googles und Amazons Paroli bieten können. Darum geht's. Und vielleicht ist es eine Agraridee, Frau Karliczek.
Ja, und genau mit diesem Ansatz, industrielle Vernetzung mit 5G auch voranzubringen, hat ja auch die Bundesnetzagentur, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, aber jedenfalls in einem international durchaus einmaligen Verfahren auch ein Viertel des Mobilfunkspektrums ja komplett reserviert für solche lokalen Nutzungen, wo also jeder dann sein eigenes 5G-Netz aufbauen kann in seiner Fabrik.
Das nutzt aber nicht den 2%, also den immerhin 1,6 Millionen Menschen, die eben dann nicht in den Genuss von 5G kommen. Die leben dann im digitalen Niemandsland?
Naja, hoffentlich nicht, denn wir wollen ja Wege finden, wie es nicht so ist. Diese lokalen Frequenzen, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist natürlich eine tolle Sache, dass man da dran gedacht hat, ne? Wenn dann jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Hafen oder so das eigene Netz ausbauen möchte, würde das gehen. Natürlich für die 1,6 Millionen ist das erstmal irrelevant, aber da ist in allererster Linie erstmal wichtig, dass wir einen flächendeckenden 4G-Ausbau erstmal schaffen. Und es ist immer so, die Zeit, die rennt dann tatsächlich immer relativ schnell, ne? Das darf man nicht vergessen. Wenn wir 2020 schon erste Endgeräte wiederum mit 5G haben, heutzutage aber irgendwie nur 30% der Verbraucher tatsächlich 4G-Verträge haben, das passt alles irgendwie nicht zusammen.
Jetzt haben wir viel die Betreiber und die Anbieter und die Netzagentur und die Politik kritisiert. Jetzt sollten wir uns natürlich alle auch noch mal an unsere eigene Nase fassen, was wir Deutschen da eigentlich so mit diesem Internet veranstalten und auf welche Ideen wir alle so selber kommen. Und ja, na klar, die Verträge sind relativ teuer, das stimmt ja auch. Das möchte ich gar nicht relativieren, aber vielleicht könnte der eine oder andere dann ja eben doch auch noch mal gucken, ob so ein teurerer Vertrag ihm nicht auch jede Menge zusätzlichen Nutzen stiften könnte, indem Navigation über das Handy im Auto viel mehr Spaß macht und dann halt im wahrsten Sinne des Wortes das Geld wert ist. Aber wenn wir natürlich alle solche Sparbrötchen sind und immer nur den nächsten, man möge es mir verzeihen, Aldi, Lidl oder sonst was Vertrag nehmen, um das Billigste vom Billigen abzuschließen, dann ist das irgendwo auch alles okay. Aber you only get what you pay for ist jetzt auch nicht ganz falsch. Und so ein bisschen mehr Fantasie auch für das eigene Leben wie eine moderne Technologie jenseits von WhatsApp weiterhelfen kann, wäre schon nicht so schlecht fürs Land.
Frau Blom, sind die Deutschen bei ihren Handytarifen zu geizig?
Och, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Wichtig ist vor allem, dass der Verbraucher sich aussuchen kann, welchen Vertrag er nimmt. Das sei ja jedem selbst überlassen in einem Land mit Vertragsfreiheit, würde ich mal sagen. Von daher, ob ich nun langsamer surfe, weniger bezahle, Hauptsache ich kann überhaupt surfen, oder? Und das ist ja, wie gesagt, nicht bei allen so. Von daher, uns ist wichtig, dass es auch weiterhin Wettbewerb gibt, sodass der Verbraucher sich überhaupt erstmal aussuchen kann, ob er überhaupt einen 4G-Vertrag bei wem auch immer haben möchte, zu vernünftigen Preisen. Und sowas passiert eben nur über Wettbewerb. Aber wenn wir zukünftig auch nur 3 große Netzanbieter haben, die sich den Markt so ungefähr gleich aufteilen, dann kann man sich ja vorstellen, dass es nicht besser weitergeht, als wir es jetzt schon haben.
Also wieder überdurchschnittlich hohe Tarife für unterdurchschnittliche Leistung.
So kann man sagen. Ich hoffe mir das natürlich nicht, aber im Moment sieht es leider so aus.
Also ich finde auch gut, wenn der Verbraucher Wahl hat zwischen unterschiedlichsten Tarifen, dass er Angebote findet, die seinem Kommunikationsbedarf entsprechen. Dass Verträge jetzt in Deutschland super teuer sind, wird oft behauptet. Jedenfalls ist es so, dass, glaube ich, in den letzten Jahren nichts so viel billiger geworden ist wie Kommunikation. Da haben wir im Gegensatz zu den allgemeinen Verbraucherpreisen immer einen deutlichen Rückgang. Das ist einer der ganz wenigen Bereiche, wo man sicherlich mit wie Preisen vor 20 Jahren keinen Kunden gewinnt. Da war alles deutlich teurer. Datenvolumina steigen an, die Verbraucher nutzen können. Also ich glaube, Mobilfunk bietet da auch immer attraktivere Verträge. Und wenn das noch mehr Verbraucher für sich entdecken und auch LTE-Tarife buchen, dann ist das gut für den Ausbau in Deutschland.
Also nur um das klarzustellen, ich finde die Tarife zu teuer, das sagt übrigens auch das Kartellamt. Sie sind die 9. höchsten der 35 OECD-Staaten und für den Kartellamtspräsidenten Andreas Mundt ist das Zitat eindeutig eine Indikation für einen Mangel an Wettbewerb. Das ist schon so. Ja, mir ging es ja nur darum, in einen allgemeinen Aufruf, Technologie freundlicher und optimistischer und wie auch immer gegenüberzustehen, dass man, wenn es denn dann so ist, ja, seufzt, dass man dann als Kunde vielleicht doch auch mal den Reiz des Neuen entdeckt und ja, wenn es dann halt kostet, kostet es. Also bitte voneinander trennen. Ja, das eine ist ein Gedanke an unseren eigenen Technologieoptimismus und das andere ist, dass der Markt nicht vernünftig funktioniert.
Was ich mich bei der Diskussion über die flächendeckende Abdeckung mit 5G auch immer frage, 5G soll ja unter anderem das autonome Fahren möglich machen. Aber was passiert, wenn man in den Schwarzwald oder in die thüringische Provinz fährt und in ein Funkloch gerät? Bleibt das Auto dann einfach stehen, schaltet sich ab oder viel schlimmer, baut ein Unfall, Herr Kriegesgotte?
Nein, das wird es nicht tun. 5G macht automatisiertes Fahren sicherlich komfortabler und noch sicherer. Es funktioniert aber auch ohne Mobilfunknetz. Selbst wenn man sich dazu entschließt, die Fahrzeuge auf Mobilfunkbasis zu vernetzen und der Diskussionsprozess ist noch gar nicht abgeschlossen. Da gibt es auch einige, die WLAN profitieren. Aber selbst wenn man auf Mobilfunk setzt, dann funktioniert Mobilfunk für dieses vernetzte Fahren auch zwischen Autos, ohne dass man ein Netz hat. Also von direkt zwischen den Fahrzeugen, sodass die auch miteinander kommunizieren können, wenn sie kein Netz haben. Also es fällt das Fahrzeug nicht aus, sondern es geht weiter.
Warum macht man das dann nicht schon heute mit 4G? Also irgendeinen Vorteil muss 5G ja haben.
5G bietet eben, wie wir es auch eingangs festgestellt haben, diese ganz kurzen Reaktionszeiten. Das macht es zwar noch besser, ich kann damit auf spontane Ereignisse in einem größeren Umfeld besser reagieren. Ich kann Warnnachrichten in Echtzeit verschicken. Das macht das Ganze besser. Das Auto kann, wenn man so möchte, besser um die Kurve fahren. Es sieht sozusagen vorausschauend, da was passiert. Also es macht das Ganze komfortabler, es kann rechtzeitiger bremsen. All das funktioniert besser mit 5G, aber es funktioniert eben auch ohne eine Netzabdeckung.
Raus aus dem Funkloch, wie schafft Deutschland den digitalen Wandel? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Aus der Politik kommt die Forderung unter anderem von der CSU, wenn der Markt versagt und die Netzbetreiber keine flächendeckende Versorgung mit 5G auf dem Land gewährleisten können oder wollen, dann müsste der Staat einspringen. Frau Blom, der richtige Ansatz?
Also ich finde es erstmal gut, dass es solche Überlegungen gibt. Die Frage ist natürlich, wie lange dauert sowas, so eine staatliche Agentur aufbauen? Ne? Sind wir da nicht schon längst abgehängt im Jahr 2030? Aber an sich ist es gut. Wir hatten ja vorhin das Thema auch schon mal. Wie wäre es denn, das Netz als Gemeinschaftsaufgabe zu betrachten? Zumindest in solchen Gegenden, wo eben der wettbewerbliche Ausbau nicht vorankommt. Von daher finde ich es gut, dass es jetzt solche Überlegungen gibt und auch mal in andere Richtungen gedacht wird.
Herr Knob, der Staat kontrolliert das Schienennetz, er sorgt für den Erhalt der Autobahnen. Also warum soll er sich nicht auch um unsere digitalen Kommunikationsnetze kümmern? Vor allem dann, wenn, wie das bei 5G der Fall ist, so viel von ihnen abhängt.
Aber haben Sie das Gefühl, dass das beim Schienennetz und bei den Autobahnen im Moment so richtig gut funktioniert? Wenn man sich die Pünktlichkeitsstatistik der Bahn anschaut oder wie viele Stunden ich jetzt völlig unabhängig vom Wetter auf der Rückfahrt vom Skiurlaub gerade wieder auf der Autobahn im Stau gestanden habe. Sie können von einem FAZ-Redakteur jetzt nicht erwarten, dass ich sage, wir brauchen da eine staatliche Infrastruktur, und das sage ich nicht nur wegen meines Arbeitgebers, ich glaube einfach nicht dran.
Springen Sie über Ihren Schatten, Herr Knob.
Nein, ich glaube nicht dran, dass das besser ist. Die Rahmenbedingungen müssen vernünftig gesetzt werden und das ist diffizil. Und das haben wir jetzt in den vergangenen Jahren nicht immer richtig gemacht. Aber mein Gefühl mit Blick darauf, dass das mit 5G vielleicht am Ende doch gut ausgehen könnte, ist eigentlich ganz positiv. Also lassen Sie uns die Rahmenbedingungen im Rahmen dieser Versteigerung dieses noch nicht so interessanten Frequenzbands gerade ziehen. Und wenn dann das nächste kommt, dann passt das schon. Und wir haben ja auch gehört, dass mit den Endgeräten dauert auch alles noch so ein kleines bisschen. Also wenn wir das jetzt richtig machen und dann Gas geben, dann ist in Deutschland noch nichts verloren. Also auch diesen Optimismus sollten wir uns erlauben.
Ich glaube auch, dass jetzt der Aufbau da einer neuen Behörde kostet viel Zeit, bringt auch wieder Unsicherheit in den Markt. Wir haben in den Unternehmen sehr viel Erfahrung, 25 Jahre Erfahrung mittlerweile mit dem Aufbau von Mobilfunknetzen, sodass da jedenfalls das Know-how vorhanden ist. Wichtig ist tatsächlich, dass wir auch die ganze Sache etwas beschleunigen und vereinfachen. So ein Genehmigungsverfahren für einen Mobilfunkmasten in Deutschland dauert im Durchschnitt aktuell 18 Monate. Da geht also sehr viel Zeit ins Land, bis man eine neue Antenne bauen kann. Da ist sicherlich viel Potenzial, das Ganze zu beschleunigen und zu vereinfachen. Und wenn wir das dann für alle machen, dann können auch die Netzbetreiber schneller ausbauen und nicht nur irgendeine staatliche Infrastrukturgesellschaft.
Frau Blom, überzeugt Sie das?
Nun ja, noch nicht ganz, würde ich mal sagen, weil letztendlich hört sich das alles schön an, ne? Aber bei 4G haben wir es auch nicht geschafft, flächendeckend auszubauen. Ich meine, die Frage ist halt, wie kommen wir dahin? Ich bin ja auch immer für Optimismus, zumindest verhaltenen Optimismus, wenn es darum geht, wie können wir das erreichen, ne? Natürlich, so eine Netz als Gemeinschaftsaufgabe-Idee ist schön, aber wie gesagt, kostet viel Zeit. Aber das Wichtige ist ja, dass sich die Politik darüber mal Gedanken macht, ob das letztendlich eine Änderung im Telekommunikationsgesetz mit sich zieht, das National Roaming erlaubt oder irgendeine Infrastrukturgesellschaft. Man könnte auch darüber nachdenken, zum Beispiel ergänzende Technologien wie Satellitensysteme zu benutzen. Ich bin keine Technikerin, von daher, das ist die Aufgabe anderer. Aber wichtig ist, dass man darüber redet, und zwar jetzt und nicht erst in 5 Jahren, wenn es mal wieder das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Aber wie würde das denn dann konkret aussehen? Also dann würde der Staat über diese Infrastrukturgesellschaft selbst Sendemasten einbetonieren und dann den Mobilfunkanbietern das hinterher in Rechnung stellen?
Ich war gar nicht dran zu denken, ehrlich gesagt. Das klingt für mich nach einem Horrorszenario. Ich bin davon überzeugt, damit machen wir es nicht besser.
Ein anderer Aspekt, der Markt für 5G-Technik, der wird beherrscht von chinesischen Herstellern. Einer davon ist der Netzwerkausrüster Huawei. Huawei könnte auch die Technik für das deutsche 5G-Netz liefern. Es gibt jedoch Experten, die warnen vor Huawei, sehen den Konzern zu sehr unter Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas. Herr Kriegeskotte, wird beim Thema 5G zu viel über Netzabdeckung diskutiert und zu wenig über Sicherheit?
Ich glaube, dass Sicherheit auch ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Netze ist. Aber es gibt eben nicht nur zwei chinesische Hersteller, es gibt auch durchaus europäische Hersteller mit Nokia und Ericsson, die in dem Bereich auch Angebote haben. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns auch in Deutschland so aufstellen, dass wir heute und auch zukünftig in der Lage sind, solche Technik auch noch selber zu verstehen, zu betreiben und zu entwickeln.
Und die Angst vor Huawei ist im Übrigen total übertrieben. Also dieser Experte ist ja im Wesentlichen Herr Trump und seine Administration. Mhm. Wenn man mal mit der Deutschen Telekom redet, die sehen es völlig anders.
Na, immerhin die USA, Australien und Neuseeland haben Huawei vom Aufbau ihrer 5G-Netze bereits ausgeschlossen.
Ja, ich glaube, Das Problem ist, dass es seit 2017 ein neues Geheimdienstgesetz gibt in China und Huawei theoretisch eben an so Spionageoperationen beteiligt werden könnte. Ne? Die Betonung liegt auf theoretisch. Das heißt, man muss das einerseits natürlich im Auge behalten und sich die Frage stellen, möchte man das? Ne? Ich meine, gerade wenn es um 5G geht und die ganze vernetzte Industrie, sind es natürlich auch kritische Infrastrukturen, die da eine Rolle spielen. Allerdings ist es auch wahr, dass man sich überlegen sollte, okay, welche Motive hat denn die USA? Und es ist richtig, dass es Länder sozusagen ausgeschlossen haben. Ich glaube, Australien, Neuseeland, Norwegen denkt irgendwie drüber nach. Es ist richtig, dass man die Debatte führt, aber man muss auch alle Seiten sehen. Ne? Das ist ganz wichtig.
Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo man Huawei bis jetzt nachweisen konnte, dass irgendetwas nicht koscher gewesen wäre. Nicht einen. Und ich bin nicht mehr Pressesprecher von Huawei.
Aber trotzdem, wie groß ist denn die Gefahr, Frau Blom? Sie haben das Stichwort genannt, kritische Infrastruktur. Von dem 5G-Netz wird sehr viel abhängen. Wie groß ist denn da die Gefahr von Sabotage oder möglicherweise auch Spionage?
Ich finde die Gefahr jetzt nicht bei 5G anders als Stufen als bei anderen Netzinfrastrukturen. Wichtig ist, dass wir Sicherheit mitdenken. Das ist einer der Kernfaktoren, die auch bei der Entwicklung von 5G eine Rolle spielen. Das Netz ist dabei nicht das einzige Einfalltor für Angreifer, sondern das sind auch insbesondere die Endgeräte. Und von daher gilt es bei Sicherheit eben, alle Komponenten dann auch in der Kommunikationsinfrastruktur dabei mitzudenken.
Ja, also das gilt für jede Art von IT-Infrastruktur, ob jetzt Mobilfunk dabei ist oder nicht, ganz bestimmt auch für Software. Das Thema Sicherheit muss am Anfang eines jeden Entwicklungsgedankens stehen, was bisher in der Vergangenheit so leider nicht der Fall war. Und ja, da stimme ich dem Bitkom vollkommen zu. Das geht jetzt weit, weit, weit über das 5G-Thema hinaus und muss wirklich in den Kern einer jeden Entwicklung und Neuinstallation rücken.
Ja, also da kann ich meinen Vorrednern nur beipflichten. Herr Kriegeskotte meinte ja auch, wir haben auch europäische Anbieter, die da die Technik theoretisch bereitstellen können. Die Frage ist halt immer, würde das jetzt den Ausbau verzögern, wenn die Telekom dann plötzlich neue Anbieter nutzen würde? Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass das Thema Sicherheit auch einfach eine Rolle spielt in der Debatte um 5G oder Netze an sich. Ne? Und zudem ist es ja auch so, ne, dass die Telekom letztendlich kein Haftungsrisiko hat, wenn es um Sicherheitsgefährdungen geht, wenn Huawei tatsächlich irgendwann mal Spionage nachgewiesen wird. Und ich meine, wir wollen ja nicht zu dem Fall kommen, dass letztendlich das wirklich passiert. Deswegen muss man jetzt gucken, wie kann ich das bestmöglich verhindern.
Also es würde ja auf jeden Fall teurer werden, wenn jetzt der wettbewerbsfähigste Anbieter auf dem Markt aus politischen Gründen ausscheiden müsste. Das ist ja schon mal sicher. Und eigentlich möchten wir ja, dass die Dinge günstiger werden.
Ja, aber auf Kosten der Sicherheit möchten wir das doch nicht, oder?
Nein, möchte ich nicht, aber ne, nochmal, das ist eine reine Hypothese. Und wer verspricht uns, dass Nokia Siemens Networks dann nicht gehackt wird oder wie auch immer diese Unternehmen heißen? Sind die dann sicherer, nur weil die Chinesen nicht dabei sind? Sind die amerikanischen Unternehmen sicherer? Haben die keine Möglichkeit einer Backdoor zum NSA? Wenn es das Kanzlerin-Handy auch hatte, ich weiß nicht, ich hätte große Schwierigkeiten damit, auf der Basis von solchen Vermutungen Huawei auszuschließen. Ich glaube, das tut den deutschen Verbrauchern nicht gut.
Wagen wir zum Schluss der Sendung noch mal einen Blick in die Glaskugel. Herr Kriegesgotte, wann glauben Sie, werden Sie Ihr erstes 5G-fähiges Smartphone in den Händen halten und damit im 5G-Netz unterwegs sein?
Ach, da in wenigen Wochen der Mobile World Congress in Barcelona stattfindet, gehe ich fast davon aus, dass dort die ersten Endgeräte, wenn auch noch nicht für den Massenmarkt, aber gezeigt werden.
Die Frage bezog sich schon auf unseren privat-beruflichen Gebrauch, oder?
Richtig.
Gut, auch da, ich denke, in 2 Jahren sind die Handys auf dem Markt. Da kann man das erste 5G-Handy kaufen und sicherlich an ausgewählten Stellen auch schon ein 5G-Netz dann nutzen.
Herr Knob, was meinen Sie?
Naja, also mein Beruf bringt es nun mit sich, dass ich da nicht lange warten kann. Wenn ich für die digitalen Produkte der FAZ zuständig bin, sollte ich besser zusehen, was damit möglich ist mit diesem neuen Netz. Also eher früher als später, wenn es das dann gibt.
Frau Blom, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe mir gerade erst ein neues Handy gekauft. Mein altes hat 4 Jahre gehalten, da war ich schon sehr stolz. Und ich hoffe ja, dass das alte noch genauso lange hält. Von daher, ich bin hinten dran und versuch's eher nachhaltig unterwegs zu sein. Aber ich wohne ja in Berlin. Das heißt, theoretisch wäre es mir wahrscheinlich schnell möglich, die 5G-Technik dann auch mal selber auszuprobieren, wenn alles gut geht.
Weil Berlin jetzt schon Testfeld für die 5G-Technologie ist. Das war unsere Sendung Raus aus dem Funkloch. Wie schafft Deutschland den digitalen Wandel? Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Carsten Knob von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei Nick Kriegesgotte vom Digitalverband Bitkom und bei Susanne Blom vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesel.